Ja, wir haben einen guten Anschluss zu einer Backbone, zum Glasfaser-Backbone. Hörst du mich?
Jetzt höre ich dich nicht mehr.
Jetzt zeigt es von mir gerade an, your Internet Connection is unstable. Immer abgehackt. Da sehen wir es mal direkt. Das ist ein Realtime-Experiment. Hörst du mich?
Das ist Volker Stocker, beziehungsweise das, was bei mir von Volker ankommt. Ich will mit Volker über die Netzinfrastruktur sprechen. Genauer will ich wissen, was die aktuelle Corona-Krise für unsere digitale Infrastruktur bedeutet. Doch irgendwie will diese Infrastruktur nicht, dass wir über sie reden, zumindest lässt sie uns nicht. Irgendwann nach dem Testen von einigen Voice-over-IP-Lösungen bekommen wir es dann aber doch noch hin.
Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, aber wir sehen natürlich, müssen wir nochmal klatschen jetzt. Jetzt. So, wo waren wir stehen geblieben, Sascha? Also, dass Qualitäten schwierig sind.
Ja, dass Qualitäten schwierig sind. Ich will, dass Volker klatscht, damit ich die Spur synchronisieren kann. Es geht sicher auch irgendwie eleganter. Aber erstmal sollte ich Volker vorstellen. Volker ist Forschungsgruppenleiter am Weizenbaum-Institut. Er ist Volkswirt und er beschäftigt sich in seiner Arbeit mit der Netzökonomie des Internets und Internet-Policy-Fragen. Soll heißen, er macht sich Gedanken über Wettbewerb und Regulierung im Internet. Und das ist deswegen in der aktuellen Situation so spannend, weil sich unsere Nutzung des Netzes in letzter Zeit so deutlich verändert hat.
Den privaten Hausanschluss nutzt man anders. Zu anderen Zeiten auch. Also sprich, die Arbeitszeit 9-to-5 ist sonst nicht unbedingt ein Peak in den Nachfragen. Sowas ändert sich jetzt natürlich. Also wann sind die Spitzenlastzeiten?
Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Weizenbaum im Homeoffice. Mein Name ist immer noch Sascha Friesike. Ich bin einer der Direktoren des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft und ich versuche mir mit diesem Podcast zu erarbeiten, was die Corona-Krise für die Digitalisierung bedeutet. Und heute will ich eben verstehen, was das für unsere digitale Infrastruktur heißt.
Also die Art der Nutzung ändert sich. Wir kommunizieren sehr viel über Breitbandanschlüsse und im Kontext der Netzneutralität ist interessant, dass viele dieser Anwendungsdienste sehr sensitiv sind gegenüber beeinträchtigten, schwankenden oder gestörten Übermittlungsqualitäten.
Was Volker mit sensitiv für gestörte Übermittlungsqualitäten meint, das hat man am Anfang dieser Folge, glaube ich, ganz gut nachvollziehen können. Wenn wir über das Netz telefonieren, dann wollen wir unser Gegenüber verstehen und wenn wir in einer Videokonferenz sind, dann wollen wir mitbekommen, was gerade besprochen wird und nicht, was vor ein paar Augenblicken besprochen wurde. Außerdem wird es wirklich anstrengend, wenn Wörter oder ganze Sätze fehlen und wir uns zusammenreimen müssen, worum es gerade geht. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, Volker zu fragen, warum sich ein Volkswirt mit Infrastruktur auseinandersetzt.
Ja, wieso? Wieso beschäftige ich mich eigentlich mit Infrastruktur? Das ist eine gute Frage, Sascha. Das habe ich auch schon oft gefragt. Also ich beschäftige mich ja mit elektronischen Kommunikationsnetzen, dem Internet. Und das ist aus meiner Sicht schon unheimlich spannend aus verschiedenen Aspekten. Es gibt Finanzierungs- und Bereitstellungsfragen. Es gibt Fragen der optimalen Netznutzung. Und es gibt Fragen der Netzevolutorik und Innovation. Also wenn ich das mal so grob clustern darf. Interessanterweise werden oder sind alle diese Aspekte letztlich relevant für die Diskussion der aktuellen Situation. Also wenn wir von Netzausbau und Bereitstellung Infrastruktur sprechen, dann sprechen wir von Partizipation, von digitaler Spaltung. Breitband für alle? Wenn ja, was ist Breitband? Und wann, wie soll das erfolgen und wie soll das finanziert werden? Das sind relevante Fragen. Also des Netzausbaus. Gegeben, man hat gewisse Infrastrukturkapazitäten, die man nutzen kann. Wie sollten die denn optimal genutzt werden? Also wie sieht die ökonomisch effiziente oder optimale Kapazitätsallokation, also Zuteilung aus? Das sind Fragen des Netzmanagements, wie man das macht. Und vor allem ergibt sich das so ein bisschen aus dem nächsten Punkt, wenn wir von Netzevolutorik und Innovation sprechen. Breitband gilt gemeinhin als General-Purpose-Technology, also als Allzweck-Technologie. Das heißt, es ist eine Technologie, die tatsächlich positive Effekte hat, Externalitäten hat, auf verschiedenste Sektoren, auf ganz, ganz verschiedene und somit auch beispielsweise positiven Effekt hat auf Wirtschaftswachstum, auf Wertschöpfung. Band ist in diesem Kontext aber auch Folgendes, nämlich dass Breitband im Vergleich zu traditionellen Netzindustrien, sage ich jetzt einfach mal, beziehungsweise der Telekommunikationswelt, ist die infrastrukturelle Basis nicht homogen. Also ein Telefonnetz war letztlich, wenn man es mal vereinfacht darstellt, so ein Netz, das mehr oder weniger wo die Infrastruktur letztlich irgendwo eng verknüpft war mit den Diensten und irgendwo auch darauf abgestimmt und optimiert war, auch der Betrieb, ne? Auf einen Dienst beziehungsweise wenige Dienste, also Telefondienst und dann noch so ein paar andere Sachen wie Mehrwertdienste, die drauf gingen oder Fax oder so. Letztlich ist Breitband was ganz anderes. Also wir haben jetzt eine Infrastruktur, die sich im Wandel befindet. Was ist Breitband überhaupt? Breitband ist nichts Singuläres. Breitband ist eigentlich eine Menge von verschiedenen Zugangstechnologien, die verschiedene infrastrukturelle Grundlagen haben. Die einen basieren auf dem alten Telefonnetz, das aufgerüstet wurde, unterschiedlich aufgerüstet wurde. Das andere auf dem Kabelnetz, andere sind drahtlos. Da gibt es dann beispielsweise Mobilfunktechnologien wie 4G, 5G oder auch Satellitentechnologie. Die Glasfaserisierung letztlich treibt viel und da werden dann auch metallische Elemente mit Glasfaserelementen ersetzt, sodass die Leistungsfähigkeit hochgeht der Zugangstechnologien über die Zeit. Also sie werden immer leistungsfähiger, aber letztlich haben sie immer noch unterschiedliche Leistungsmerkmale. Vor allem zwischen verschiedenen Technologien und den verschiedenen Versionen sozusagen entlang der verschiedenen Technologien. Also das ist sehr, sehr heterogen. Und das, was Breitband ermöglicht, diese infrastrukturelle Basis ermöglicht, ist auch nicht gleich für alle, aber ist letztlich, wird immer mehr. Also der Möglichkeitenraum, der potenzielle Anwendungsdienst wird immer größer mit weiterem Fortschritt und Weiterentwicklung der Breitbandzugangstechnologien. Wenn jetzt mehr dieser Anwendungsdienste etabliert werden und angenommen werden, gibt das wieder so einen Innovationspush in die Infrastruktur und das wieder zurück in die Anwendungsdienste. Also man spricht davon so bidirektionalen Innovations-Spillovers. Das ist was sehr, sehr Spannendes für einen Ökonom, wenn man sowas sich anguckt.
Wenn ich richtig verstanden habe, dann arbeitest du ja gerade an einem Papier, was heißt Corona and the Internet, was sich genau damit auseinandersetzt, was passiert jetzt eigentlich in dieser besonderen Situation mit der Netzinfrastruktur.
Ja, genau. Ich arbeite gerade, habe die Freude mit einem ganz tollen disziplinübergreifenden Team zu arbeiten, internationalen Team mit Wissenschaftlern von der University of Pittsburgh, MIT und einem Wissenschaftler, der noch mit Akamai affiliiert ist. Das ist einer der größten Content Delivery Netzwerk Provider der Welt. Das sind die, die überall ihre Server stehen haben und die uns Inhalte lokal bereitstellen. Und so können wir wirklich interdisziplinär forschen, denn wir haben komplementäre Expertisen. Wir haben Ökonomen, Regulierungsökonomen, Netzökonomen. Wir haben Informatiker und Ingenieure, die Expertise haben in Internet Policy auch in dem Bereich, aber auch in Measurements. Also was ist die Ausgangssituation? Corona passiert. Nationen reagieren mit der Einführung von Social Distancing-Regeln und Ausgangsbeschränkungen. Es werden so quasi physische Distanzen etabliert, wenn man so will, die dazu führen, dass Leute nicht mehr zur Arbeit gehen können. Sie können nicht mehr in die Schule gehen, nicht mehr an die Uni gehen, nicht mehr zu Konzerten, nicht mehr zu Großevents, zu Sportereignissen. Also viele dieser Aktivitäten, auch kommerzielle, geschäftliche Aktivitäten, verlagern sich in den virtuellen Raum. Dass das überhaupt möglich ist, ist sozusagen eine große, große Leistung des Internets, wenn man so will. Das hätte es vielleicht vor 10, 15 Jahren auch so noch nicht gegeben. Das heutige Internet ermöglicht sehr, sehr, sehr viel. Also es ist schon so eine Erfolgsstory irgendwie. Das Internet hat eine Relevanz und eine Wesentlichkeit erlangt. Auf der anderen Seite kreiert das natürlich diese Verlagerung der Aktivität auch, generiert natürlich Herausforderungen. Es gibt hier Nachfragestrukturen und Nachfrageintensitäten, die auch noch nicht da gewesen waren, sodass sich hier so eine Art Stresstest auch jetzt hier ergibt für das Ökosystem. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, die es zu untersuchen gilt.
Das wollte ich genauer verstehen und deswegen habe ich neben Volker noch mit Christoph gesprochen. Christoph arbeitet am DKIX. Das ist gemessen am Datendurchsatz der größte Internetknoten der Welt. Also der Ort, wo die ganzen Netze, die das Internet ausmachen, zusammengeschaltet werden. Christoph ist dafür die Abteilung Products and Research verantwortlich und wenn jemand einen Überblick darüber hat, was die aktuelle Situation für Verkehr im Netz bedeutet, dann Christoph.
Ganz spannend auch zu sehen, wenn wir uns dieses Diurnal Pattern angucken. Also Internetverkehr hat seinen Tiefpunkt irgendwie so morgens um 4 oder 5, dann wächst er erst ganz langsam, ab 8 wächst er schneller, dann sieht man so ein kleines Mittagsdip, wo er nur ein bisschen wächst. Dann am Nachmittag wächst er stärker bis irgendwie 8 Uhr. 8, 9 Uhr wächst er am stärksten, dann flacht es so ein bisschen ab und dann geht es wieder nach unten. Und da gibt es auch eine Verschiebung bei dem Muster, ganz interessant vielleicht. Deutlich mehr Datenverkehr am Morgen, am Vormittag. Das tägliche Peak ist natürlich auch ein bisschen höher. Und die größte prozentuale Veränderung ist Mitternacht 1-2, bis zu 20% Unterschied zu dieser Kurve vor Corona.
Wenn ich es richtig verstehe, Mitternacht 1-2 in dieser Zeit, wo ich bereits schlafe wahrscheinlich, habe ich am meisten Traffic mehr im Vergleich zur Phase, die ich vorher hatte.
Genau, prozentual die größte Verschiebung.
Okay, aber das ist wirklich interessant, weil man würde ja davon ausgehen, also was jetzt in meinem Leben passiert ist, ich sitze den ganzen Tag an Videokonferenzen, wie wir gerade, und produziere damit eine ganze Menge Traffic, den ich normalerweise nicht produziert hätte, weil ich dich jetzt nicht, aber alle anderen, die in Berlin sind, hätte ich einfach eingeladen bei uns ins Studio und das da aufgenommen. So, jetzt haben wir irgendwie, produziere ich Traffic. Und das machen alle, die irgendwie jetzt von zu Hause arbeiten, produzieren diesen zusätzlichen Traffic. Aber was machen denn die Leute zwischen 0 und 2?
Meine Theorie ist, das sind die, die jetzt ausschlafen können und die gucken halt einfach 4K-Videos und dann haben wir irgendwie mehr Traffic. Ich meine, sonst haben wir auch eine starke Veränderung dieses Musters, ne? Nur am signifikantesten ist ja irgendwie am Vormittag, was wir uns gut erklären können. Und spät nachts, meine Vermutung wäre wirklich, ich habe nicht genau reingeguckt, aber meine Vermutung wäre wirklich, dass sie da irgendwie Gaming oder Videostreaming, solche Dinge, Entertainment konsumieren. Und da sie nicht ins Bett müssen, machen sie das halt länger als sonst.
Aber es ist ein bisschen auch so Detektivarbeit, dass man bestimmte Veränderungen in Mustern sieht und dass man jetzt quasi sich zusammenreiben kann, was passiert hier gesellschaftlich, warum sind die nachts alle wacher? Aber deine Erklärung ergibt natürlich Sinn, dass man sagen kann, ja, es gibt vielleicht mehr Leute, die gerade ausschlafen können, weil sie irgendwie auf Kurzarbeit sind und die haben vielleicht die Möglichkeit, dann noch nachts irgendwie einer Aktivität nachzugehen, weil sie nicht rausgehen können, ist diese Aktivität zu Hause, also gucken sie entweder Videos oder sie spielen.
Ja, genau.
Christoph, bevor wir da tiefer einsteigen, glaube ich, musst du mir erstmal erklären, was ein Internetknoten im Generellen und D-Kix im Speziellen macht.
Das ist quasi ein internationales Datenhub. Also am Ende des Tages, glaube ich, fangen wir gedanklich einfach bei dem Endnutzer an. Also wir sind alle irgendwie bei der Telekom, bei Vodafone oder bei irgendeinem Anbieter, haben da einen Handyvertrag oder einen Festnetzvertrag oder was auch immer. Und am Ende des Tages müssen Daten von so einem Netz zu den Anbietern der Dienste, also zu Google, zu Facebook, zu Netflix oder halt andersrum. Die Videos von Netflix müssen aufs Handy. Und das geschieht an den sogenannten Netzübergangsstellen und der Internetknoten ist quasi ein zentralisierter Punkt, sodass nicht an verschiedenen Stellen der Welt verschiedene Anbieter Netzübergänge bauen müssen, eine Interconnection schaffen müssen, sondern dass es zentralisiert ist. Das ist, wir treffen uns alle an einem zentralen Punkt. Und an diesem zentralen Punkt tauschen wir dann alle Daten aus, weil es ist kosteneffizienter. Ist so ein bisschen vielleicht wie so ein Airport-Hub zu verstehen.
Das heißt, ihr seht eigentlich mehr oder weniger alles, was durchs Netz geht?
Ja, natürlich gibt es hier auch wieder eine Einschränkung. Es besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit, dass sich zwei Netze direkt verbinden. Und sie machen das auch, wenn es um die ganz großen Datenströme geht. Also wenn es jetzt wirklich um die Deutsche Telekom und, sage ich mal, Google für YouTube geht, dann haben die da direkte Verbindungen, dass sie sich wirklich ganz direkt verschalten irgendwo in einem Rechenzentrum, weil die beide sowieso in dem Rechenzentrum sind. Aber wir sehen einen Großteil des oder einen sehr großen Teil des Internetverkehrs, ja.
Na, jetzt will ich mal sagen, bei deinem Beispiel muss ja aber der Inhalt von Google trotzdem auch an deutlich kleinere ISPs und dann sind vielleicht nicht alle ISPs direkt mit Google verschaltet.
Ganz genau, da gibt es Restriktionen von so großen Netzen, also zum Beispiel von Facebook, Google, diese, wir nennen die CDNs, Content Delivery Networks, also deren Hauptaufgabe ist es, Content-Inhalte auszuliefern, ob das jetzt Videos, Bilder oder was auch immer für ein Content ist. Und diese haben Bedingungen dafür, dass man sich mit ihnen verschaltet. Das heißt, sie machen das schon mal A, nicht mit jedem und B, sind sie natürlich nicht in jeder Region oder der lokale ISP ist vielleicht auch nicht in jeder Region. Und deswegen ist es für ein ISP auch einfacher, sich bei uns anzuschließen, weil dann braucht er auch nicht mit jedem dediziert zu sprechen, mit jedem Anbieter. Ich meine, wir haben jetzt immer nur die Großen genannt, aber in Wirklichkeit gibt es im Internet ja auch viele mittelgroße Anbieter, die sehr relevanten Traffic für auch einen mittelgroßen ISP, der irgendwo lokal operiert. Und aus diesem Grund bietet sich das da sehr an, an den ISP zu gehen.
Gibt es so eine Größenordnung, wie viel ihr da verschaltet?
Ja, das sind in Frankfurt knapp unter 1000 Netze, die zentral an dem einen ISP verschaltet sind.
Mhm. Und jetzt wollen wir eigentlich darüber reden, was gerade los ist. Also wir haben jetzt eine Situation, wo Leute irgendwie extrem viel mehr Zeit zu Hause verbringen und damit auch deutlich mehr zu Hause aufs Netz zugreifen und sich damit aber auch zu verändern scheint, was sie so konsumieren und was sie benutzen. Und da wäre jetzt meine Frage an dich in der Situation, was dabei über deinen Tisch geht.
Ja, also das ist in der Tat eine sehr spannende Situation. Wir können sagen, dass wir einfach erstmal ganz allgemein natürlich einen relativ starken Anstieg von Internetverkehr sehen, ne? Einfach erst insgesamt das Volumen ist größer pro Tag und interessanterweise korreliert das sehr gut mit den Quarantänen oder mit den sogenannten Lockdowns. Also sobald es irgendwie eine staatlich mehr oder weniger streng verordnete Anweisung gab, dass die Menschen zu Hause bleiben sollen, können wir wirklich sehr, sehr, sehr gut das korrelieren mit dem Verkehr, der dann sprungartig ansteigt. An so einem Internetknoten in Frankfurt, wo wir 1000 Gigabit-weise Traffic austauschen, ist der Wachstum zum Beispiel sogar 10% gewesen. Und 10% auf so eine große Zahl ist natürlich eine Menge.
Also ich hab einen Lockdown, Leute sind zu Hause und in dem Augenblick geht der Traffic also Ganzes um 10% hoch.
Ja, genau. Also natürlich über so ein, zwei Tage. Ne? Wochenende hat immer ein anderes Nutzungsverhalten, ist im Allgemeinen ein leicht weniger Traffic als unter der Woche. Aber man kann genau sagen, okay, diese Woche, ab dieser Woche in Deutschland ist es eine Anomalie. Ab dieser Woche in Madrid, Spanien, wo wir auch einen Standort haben, ist es eine Anomalie. Und so geht das weiter und auch in Nordamerika sehen wir ähnliche Muster. Ist immer ein bisschen unterschiedlich, weil natürlich jeder IXP hat eine unterschiedliche Zusammensetzung von Kunden. In dem einen Fall ist es wirklich sehr, sehr traffic-heavy, im nächsten Fall sind es relativ viele Enterprise. Oder in Frankfurt ist es halt, glaube ich, einfach der kompletteste Mix. Das heißt, sie haben so ein bisschen eine eigene DNA, könnte man sagen.
Das heißt, jeder Knoten, den ihr betreibt, ist auch unterschiedlich. Die sind quasi, haben eine selbstständige Konfiguration von den ganzen Netzen, die sie zusammenstecken.
Absolut richtig, ja. Das hat halt oft eine lokale Ausprägung. Das heißt, natürlich gibt es andere lokale Netze.
Ja gut, klar. Hast natürlich andere ISPs, klar, ja.
Genau. Oder Education Networks in den USA, die da auch sehr stark vertreten sind. Solche Sachen, ja. Die haben dann alle eine lokale Eigenheit. Und natürlich noch kommerzielle Aspekte. Es gibt ja große Telekommunikationsunternehmen, die in verschiedenen Ländern mehr oder weniger stark präsent sind. Ne?
Jetzt haben wir einmal mehr Volumen als Ganzes durch diese Situation. Verändert sich dann auch der Inhalt? Ist auf einmal was anderes, was nachgefragt wird? Sieht man das?
Ja, das sieht man auch wunderbar. Also wir haben natürlich so ein bisschen, wir sind quasi von Top-Down gekommen. Wir haben uns überlegt, okay, was für Applications könnten denn verwendet werden oder welche Dienstleistungen im Netz? Und haben uns die dann getrennt mal versucht anzuschauen über verschiedene Klassifikationsarten. Also Network und Traffic Classification ist ein relativ hartes Problem in dem Bereich Internet Measurements. Aber wir haben da ein paar einfache Metriken genommen und wir können sagen, so Video on Demand ist natürlich, geht nach oben. Also Streaming, Video Streaming, Gaming interessanterweise. Und natürlich auch diese ganzen Kommunikationstools, die verwendet werden, um im Homeoffice zu sitzen und zu arbeiten. Also von Skype, Teams, WebEx, wie sie alle heißen, Zoom jetzt auch ganz groß im Kommen. Und wenn wir die aggregiert uns anschauen, dann sehen wir da natürlich signifikante Wachstümer.
Und also vielleicht, wenn man das mal so ein bisschen auseinanderdröselt, auf einmal hat auf einen ersten Teil, was du gesagt hast, quasi der Unterhaltungsmarkt. Das ist irgendwie klar, Leute können nicht mehr ins Kino gehen, essen gehen, sich mit Freunden treffen und stattdessen gucken sie halt irgendwie Netflix oder leihen sich irgendwie einen Film bei iTunes aus oder sonst was. Genau. Der zweite Teil Gaming ist für mich auch irgendwie nachvollziehbar. Wenn ich zu Hause bin, nicht genau weiß, was soll ich jetzt eigentlich tun, mich langweile, dann kann ich vielleicht eher zur Konsole greifen, als wenn ich mit meinen Freunden mich treffen könnte und irgendwie rausgehe. Der dritte Teil, das ist ja, was bei mir auch irgendwie eigentlich meinen Tag momentan bestimmt, dass alles, was vorher ein Meeting war, jetzt auf einmal eine Videokonferenz ist. Und die, also bei mir würde ich sagen, ist das der größte Unterschied, den ich sehe so in meinem Alltag im Vergleich zu, wie habe ich denn Internet benutzt vorher? Ich bin jetzt nicht so der Spieler und für Netflix ist immer so die Frage, wie viel Zeit man denn tatsächlich noch hat, sich irgendwie eine Serie reinzustellen. Ich glaube, das hängt aber auch sehr stark damit zu tun, dass ja Leute in so ein bisschen zwei Kategorien gerade fallen. Leute, die jetzt durch diese Situation deutlich mehr Arbeit haben. Und Leute, die durch die Situation weniger Arbeit haben, die fallen dann vielleicht eher in Kategorie Netflix und Spielen, weil ich auch immer die Zeit dafür habe. Und die anderen fallen eher in diese Kategorie Zoom und WebEx und so weiter. Aber das ist ganz interessant. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die Kapazitäten, die so ein Zoom hatte, bevor dieser Lockdown kam, Die können nicht wirklich damit gerechnet haben, was jetzt passiert. Trotzdem, bei mir funktioniert das überraschend stabil nach wie vor noch. Ich hatte jetzt ein paar Probleme mit Volker, das werden wir auch noch in dem Podcast besprechen. Aber grundsätzlich funktioniert es eigentlich ganz stabil. Da würde mich mal interessieren, wie das quasi im Hintergrund aussieht. Also ob da irgendwie Knappheiten entstehen, wenn ja nicht, was die tatsächlichen Knappheiten ist, dass man das mal so ein bisschen aufschlüsselt und nachvollziehen kann, wie so ein Netz eigentlich mit so einer deutlich größeren und deutlich anderen Benutzung umgeht.
Ja, also konkrete Fall Zoom ist natürlich so, nein, die können damit nicht gerechnet haben und das haben wir als Internetknoten auch gemerkt. Es gab auf einmal sehr, sehr viel Anfragen und sehr viel Demand bei verschiedenen Kunden, wo wir sehr schnell reagieren mussten und sie mit der möglichen Bandbreite ausstatten mussten. Ich meine, Bandbreite, Netzwerkkonnektivität ist natürlich nur ein Aspekt, den es bei Zoom zu beachten gibt, aber man kann sagen, dass relevante Netzwerke, wo wir jetzt so ganz natürlicherweise, ich meine, du hast das ja schön in diese zwei Bereiche geclustert, mehr Freizeit und mehr Arbeit über solche Collaboration-Tools zum Beispiel. Und wenn wir uns diese beiden Sachen angucken und überlegen, welche Netze da reinfallen, dann sehen wir wirklich in der Tat, dass da Upgrades von Kundenseite bei uns angefragt wurden und viele neue Bestellungen eingegangen sind. Ansonsten habe ich noch gelesen, dass bei Zoom natürlich auch ein Aspekt ist, dass sie über die Cloud skalieren. Das heißt, dass sie die Netzwerkkapazitäten, aber auch die Computation-Kapazitäten von zum Beispiel Amazon oder Microsoft Azure verwenden, um mehr Infrastruktur in kurzer Zeit anbieten zu können. Ich habe da vielleicht noch eine ganz spannende Anekdote. Das ist natürlich immer so, dass insbesondere Firmen oder Regierungsorganisationen, also jetzt in dem Fall ganz konkret eine Universität und im Mittleren Osten gab es einen Fall, wo ganz stolz von der Universität angekündigt wurde, dass jetzt alles in einem bestimmten Online-Learning-Tool oder in einem bestimmten Video-Chat-Client verlagert wird, also dass der Universitätsbetrieb darüber komplett abgewickelt wird. Natürlich hatte niemand vorher mit dem Anbieter gesprochen, das heißt, es wurde irgendwie announced und innerhalb von weniger als einer Woche musste dann der Anbieter liefern und hatte das zunächst quasi aus den Medien erfahren, diese Ankündigung, und dann kam die Bestellung. Und es ist natürlich nicht so, dass man mit Geld alles kaufen will, kann, sondern am Ende bauen wir ein bisschen Infrastruktur. Und Infrastruktur für so einen Internetknoten beinhaltet wirklich Netzwerk-Equipment, Switches, Router, vielleicht auch ein bisschen Server und die Vernetzung dergleichen. Also da müssen Glasfaser in Rechenzentren wirklich irgendwie wieder zusammengesteckt werden, damit die Verbindungen da sind. Und da war natürlich dann ein bisschen Chaos und dann mussten da alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Das hat dann irgendwie erfolgreich vor dem Start geklappt, aber das war schon eine sehr intensive Zeit auch für uns insgesamt als Unternehmen. Also die Kollegen in den operativen Bereichen hatten schon sehr, sehr lange Tage und kurze Nächte, um da die Anfragen wirklich zu befriedigen oder auch Sonderwünsche oder ja, man versucht sich in der Community auch zu helfen, auch kurzfristig außerhalb von ganz strikten Vertragsbedingungen.
Also vielleicht, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Das heißt, dann meldet sich jemand, der beispielsweise einen Dienst betreibt und sagt, wir brauchen einfach stärkere Verbindungen zu folgenden ISPs, weil wir jetzt von denen Nachfragen haben, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und dann muss jemand ins Rechenzentrum und neue Glasfaserkabel stecken.
Ganz genau. Also im Prinzip sind das zum Beispiel dann schon unsere Kunden, die haben halt eine angeschlossene Kapazität, sagen wir einfach mal 100 Gigabit. Das wird im Allgemeinen auch als Flat-Modell bezahlt. Also du bezahlst quasi die Kapazität, die auf der Glasfaser ist. Und wenn du eine zweite haben willst, kann man die irgendwie logisch miteinander kombinieren. Und die zweite muss dann auf den Systemen auf unserer Seite gesteckt werden. Kann sein, dass wir die schon vorverkabelt haben, dass wir nur noch in einem zentralen Raum, in dem Rechenzentrum, einen kleinen sogenannten Cross-Connect schalten müssen. Das ist dann so eine ganz kurze Glasfaser, die im Prinzip beide vorverkabelten Endstellen miteinander verbinden kann. Aber im schlimmsten Fall müssen Glasfaser gezogen oder zumindest Verlängerungen gezogen werden, ja.
Es war mein allererstes Praktikum. Ich bin Wirtschaftsingenieur, habe an der TU studiert und hatte so einen Schwerpunkt im I&K, Informations- und Kommunikationssysteme. Und wir mussten immer so Industriepraktika machen. Das erste, was ich gemacht habe, war irgendwo im Rechenzentrum Glasfaser stecken. weiß ich noch, cool. Das war furchtbar. Weil irgendwie cool. Musste man überall die kleinen Enden abnehmen und dann musste das passen. Und dann war, wenn man um einen falsch war, waren alle falsch und irgendwie war ein Schrank nicht richtig zusammen. Es war grausam. Irgendwo in Köpenick für die Deutsche Bahn. So ein ganzes Rechenzentrum zusammenstecken.
Habe ich jetzt quasi mit einem Experten zu tun. Sehr gut.
Ja, es geht so. Ist schon ein paar Jahre her und ich glaube, ich war mehr so die ausführende Hand, als dass ich verstanden habe, was genau das jetzt alles tut. Aber ich kann mir etwa vorstellen, wie so Schränke aussehen.
Genau, und mittlerweile versuchen wir das natürlich auch zu modernisieren und mit Robotern sicherzustellen. Ne? Die können dann quasi, ohne dass da wirklich jemand händisch Verbindung stecken muss, Cross-Connect stecken muss, Kunden in Betrieb nehmen. Aber das steht noch ein bisschen am Anfang. Das können wir an größeren Standorten machen und auch die Technik setzen wir ein. Aber die muss noch ein bisschen weiterentwickelt werden, dass sie wirklich auch für größere Kapazitäten geeignet ist.
Jetzt sprichst du gerade von der Größe. Wie kann man sich denn diesen Frankfurter Knoten vorstellen?
Naja, wie gesagt, 20 verschiedene Rechenzentren. Es gibt natürlich welche, die größer sind. Mhm. Und im Prinzip haben wir dort eigene Cages eingemietet. Und wie kann man sich das vorstellen?
Ich meine so von der Größe, wie viele Saarländer sind das?
Wie viele Saarländer?
Man rechnet doch immer jede Fläche in Saarland.
die aggregierte Rechenzentrumsfläche kann ich dir gar nicht sagen, aber unser Teil davon ist vielleicht gar nicht so riesig, wie man sich das vorstellen mag. Also das sind schon, kennst du diese Rec-Schränke?
Klar.
Genau, und davon weiß ich nicht. An einem von diesen Standorten, sagen wir mal an so einem größeren, 20 bis 30 würde ich mal sagen. Ich meine, wir haben da noch ein bisschen anderes Equipment, was man für den Betrieb braucht. Es ist nicht die reine Netzhardware. Unsere größten Router sind im Prinzip zwei so Racks, wirklich voll. Da gibt es aber im Internet auch wunderbare Bilder, die man sich da angucken kann.
Du meinst jetzt so ein 19-Zoll-Rack, das heißt, wir können irgendwie darüber reden, dass das Ding so groß ist wie so ein großer Kühlschrank.
Ganz genau, ja. Und das sind zwei davon, die sind dann irgendwie mit einem Spezialkabel hinten verbunden und das verhält sich wie ein so ein Gerät. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Multiplexer, die daneben sind, die ganzen optischen Systeme und so weiter. Also, dass man da für ein so ein großes Gerät, wovon wir an manchen Standorten dann mehrere haben, verbraucht dann mal schnell so 5, 6 große Racks, Kühlschränke, große Kühlschränke.
Große Kühlschränke. Und entstehen jetzt in dieser Situation irgendwo Engpässe, wo man mit umgehen muss, oder kriegt man diese 10% eigentlich ganz gut weggefedert?
Also wenn wir uns das Internet insgesamt angucken, dann gibt es natürlich irgendwo Engpässe. Aber wenn wir uns jetzt ein bisschen auf den Internetknoten fokussieren, der hat ja in Frankfurt allein eine theoretische Kapazität von 20 Terabit. Und jetzt haben wir gerade so einen Peak von 9,2 Terabit pro Sekunde. Und da ist natürlich viel Luft nach oben. Und das Problem ist aber vielmehr, wir haben ja eben drüber gesprochen, dass gewisse Dienste halt mehr angefragt sind und dass zum Beispiel bei Zoom der Traffic ganz exorbitant wächst. Da kann es natürlich im Einzelnen schon zu Engpässen kommen. Wenn wir uns jetzt den Internetknoten einfach vorstellen, ne, die Summe der Kapazitäten ist natürlich irgendwie das theoretische Upper Bound, aber die Verteilung ist ja nicht so, dass das quasi ganz gleich verteilt ist, sondern es gibt da irgendeine Normalverteilung und dann ist es natürlich so, dass bei einzelnen Diensten es zu Engpässen kommen kann, aber oft konnektieren die sich ja nicht nur größeren Anbietern, nicht nur in Frankfurt zu uns, sondern zum Beispiel auch unseren Standorten in Hamburg und München und können natürlich, haben so ein bisschen Manövriermasse und können Traffic auch umleiten, das sogenannte Traffic Engineering anwenden, um Kapazitäten unter normalen Umständen halt optimal auszunutzen, weil das ist natürlich eine Kostenfrage und ich glaube, das ist hier dann auch oft der springende Punkt, warum es bei manchen Anbietern zu Problemen kommt. Es gibt natürlich Netze, die traditionell höher am absoluten Limit an so einem einzelnen Internetknoten oder an den Interconnects insgesamt operiert als andere und je nachdem, wie viel Redundanz und Backup-Kapazität sie dann haben, desto früher oder später bekommen sie natürlich Probleme.
Wir sind jetzt schon einige Wochen in diesem Lockdown. Ich glaube, wir haben jetzt einen guten Monat hier im Homeoffice. Ich verliere so ein bisschen den Überblick, wie lange das eigentlich schon ist, weil ich das Gefühl habe, jeder Tag ist gleich. Aber was ist denn jetzt deine Einschätzung? Ist schon absehbar, wie das weitergeht?
Aus Netzwerksicht? Naja, also was wir gesehen haben, es gab den Anstieg und es wuchs auch noch so ein bisschen weiter, aber das hat sich so ein bisschen eingependelt. Also auch die Muster, die wir sehen, das ist natürlich auch ganz spannend. Bei dem Collaboration Tools hatten wir es vorhin genannt. Da sieht man, dass unter der Woche wahnsinnig viel los ist und am Wochenende ist eigentlich weniger los. Bei dem Video on Demand ist es grundsätzlich deutlich mehr unter der Woche. Also normalerweise ist der Unterschied größer zwischen Wochentagen und Wochenende. Jetzt hat sich das ein bisschen angeglichen. Aber ganz, ganz spannend ist bei einem Spieleanbieter, der eher so die jüngere Zielgruppe hat, da ist es tatsächlich so, dass jeder Tag so ein bisschen aussieht wie früher ein Wochenende. Also dass die Kurve, die Ausschläge am Wochenende, da ist noch ein bisschen mehr, aber das Verhältnis hat sich halt deutlich geändert. Die Kiddies, die zu Hause sind und zocken statt Hausaufgaben machen.
Nee, ich wollte gerade sagen, das klingt nach den Leuten, die jetzt keine Schule haben und irgendwie zu Hause sitzen und genau. Sich in ihr Kinderzimmer verstecken und sagen, ja, ich mach mal die Hausaufgaben. Gibt es denn so ein Thema, wo du dich in den letzten Wochen mit beschäftigt hast, wo du sagst, das ist ein besonders interessanter Winkel an dem Ganzen, damit haben wir vielleicht nicht gerechnet, das ist irgendwie ein bisschen kontraintuitiv oder das ist spannend oder da habe ich mir die Daten nochmal genauer angeguckt?
Ja, in vielen Details. Ich meine, wir haben natürlich das Problem, dass wir so ein bisschen aufpassen müssen, über was wir reden, weil wir natürlich da auch irgendwie einmal als Unternehmen das natürlich nicht können und zweitens natürlich auch zu Recht sehr strikte Gesetze in diesem Bereich gibt. Besonders spannend, ohne Details zu nennen, ist natürlich die verschiedenen Applications, wenn man die auseinanderdröselt oder wenn man sich sowas wie Anzahl der User im Verhältnis zu gewachsenen Traffic anguckt. Also da ist zum Beispiel bei gewissen Diensten, gewissen Videodiensten in Madrid sehen wir halt, dass sich der Verkehr irgendwie verdoppelt hat, verdreifacht hat, so ganz grob. Die Anzahl der Nutzer, die wir über eine Näherung gerechnet haben, hat sich aber mindestens verfünffacht. Also wo wir dann sehen, okay, pro User ist das Volumen halt offensichtlich dann gesunken. Was das auch immer bedeutet dann. Das ist ja auch das Schöne, wir sehen immer den Traffic und wir sehen wirklich viel, also mittlerweile ist ja das Internet so ein bisschen auch ein Spiegel der Gesellschaft, also wie wir das eingangs diskutiert haben, ne? In unserer Gesellschaft ändert sich was, wir arbeiten von zu Hause oder wir haben Freizeit und zack, wir sehen das im Internet. Anderes Beispiel ist jetzt außerhalb von Corona, es wird Winter, der erste richtig nasskalte, eklige Sonntag oder Samstag, das erste richtig eklige Wochenende, kannst du davon ausgehen, dass wir entweder einen neuen All-Time-Peak haben, also einen neuen je gesehenen Höchstwert oder zumindest signifikant mehr als die Wochenenden davor. So Muster, die wiederkehrend sind, gibt es immer wieder.
Also wenn die Leute zu Hause sind, gehen sie ins Netz.
Genau, oder wie sich der Höhepunkt der Netznutzung quasi verschiebt. Im Winter ist er irgendwie ein bisschen früher, im Sommer ist er ein bisschen später. Und all diese Artefakte sehe ich natürlich in verschiedenen Daten auch, dass ich da solche Veränderungen sehe, Verschiebungen, Uhrzeiten, solche Muster. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, wenn man dann da auch im Detail reinguckt.
Christoph sieht in seinem Job, wie Menschen das Netz nutzen. Volker guckt sich mehr die einzelnen Akteure an und wie die sich wiederum verhalten.
Genau, ich schaue mir an, wir schauen uns an, was das für die einzelnen Akteure bedeutet. Das sind Anbieter von Anwendungsdiensten, beispielsweise Netflix, Google, Facebook. Das sind aber auch zum Beispiel diese Knotenpunkte, die IXPs und ISPs. Das sind die Internet Service Provider, die uns auch beispielsweise den Breitbandzugang bereitstellen und von denen wir den beziehen.
Also Deutsche Telekom, Vodafone, wo auch immer man seinen Vertrag hat.
Genau, was wir jetzt in unserem Paper speziell machen, ist EU und USA anzuschauen. Also da sind dann die üblichen Verdächtigen USA, beispielsweise Comcast oder Verizon oder AT&T. Und das ist halt in dem Sinne auch interessant, nicht die nur zu untersuchen, sondern auch zu sehen, die sind ja, das ist ein Ökosystem. Das heißt, wenn wir irgendwie Inhalte übermitteln über das Internet, ist es sehr, sehr häufig so, dass verschiedene Akteure auch involviert sind. Und die sind oft im Wettbewerb stehen. Die haben unter Umständen, da gibt es unter Umständen Koordinationsprobleme. Das heißt, wenn wir jetzt eine Beeinträchtigung von einem Dienst wahrnehmen, also in der Performance, dann wissen wir gar nicht so ganz genau, zumindest seltenst, was die Ursache ist. Das kann ganz vieles sein.
Also du guckst irgendwie Netflix, auf einmal dein Bild wird so ein bisschen pixeliger und du kannst nicht genau sagen, war das jetzt mein ISP, war das der Server von Netflix oder ist mein WLAN hier im Haus gerade gestört, weil ganz ich genau. Fünf Wände weiter sitze.
Ja, ganz genau. Das sind so diese Zustellungsketten und die variieren tatsächlich auch mit dem Dienst, den man konsumiert. Netflix hat selbst ein Content Delivery Netzwerk betreibt sowas mit tausenden von Servern weltweit, die eigentlich so positioniert sind, dass sozusagen der Content eigentlich recht nah am Nutzer zwischengespeichert und dann von dort auch zugeliefert werden soll. Das heißt, die Distanz, sagen wir mal, in der physischen Dimension, aber auch in so einer virtuellen Dimension, also so eine Netzwerkdistanz ist recht kurz bei Netflix. Wenn ich jetzt einen Skype-Call habe mit meinen Co-Autoren in den USA, habe ich einmal angesprochen, beispielsweise in Boston, dann sind die Datenpakete von mir dorthin zu übermitteln und wieder zurück. Einmal durch so eine Transatlantikleitung. Das muss bei Netflix nicht passieren zum Beispiel. Ne? Das heißt, das ist ganz spannend. Das heißt aber auch, dass da andere Akteure involviert sein können. Die Distanz ist eine andere, die Zulieferungskette ist unterschiedlich. Und wenn da irgendwas nicht funktioniert, und ich kann nur aus Erfahrung sagen, anekdotisch jetzt, dass ich sehr oft mit meinen amerikanischen Kollegen dort tatsächlich skype und sehr oft Qualitätsprobleme habe. Das ist recht schwierig zu erklären, wenn wir davon ausgehen, dass wenn ich beispielsweise auch an der TU oder am Weizmann-Institut im WLAN sitze mit recht guten Geschwindigkeiten, wenn man so will, oder Kapazitäten, meine Kollegen beispielsweise am MIT sitzen mit exzellenten, sogar also außergewöhnlich guten Geschwindigkeiten. Ich habe es selbst damals ausprobieren können, als ich da mal war. Und trotzdem haben wir Probleme. Woran liegt das dann? Wahrscheinlich nicht im Zugangsnetz, aber vielleicht irgendwo zwischendrin. Und das ist grundsätzlich eben nicht so einfach herauszufinden. Und da muss man nochmal sagen, dass auch eine gewisse Art von Auslastung, die ist da und die kann eben auch Probleme machen an so gewissen Punkten wie dort, wo, also Aggregationspunkten oder Zusammenschaltungspunkten. Das muss man eben sehen, dass das Internetnetz der Netze ist und dass viele Akteure involviert sind. Und wenn jetzt ein auch Akteur irgendwas ausbaut an Kapazität, heißt das nicht, dass alle anderen in der Zustellungskette das abbilden und somit die Kapazität Ende zu Ende irgendwie funktioniert, zumal wir mit ganz vielen Leuten kommunizieren können.
Wir hatten ja vorhin sogar das Problem, dass zwischen Berlin und dem Schwarzwald es Probleme gab in der Zustellung von einer ganzen Menge von Paketen. Vielleicht können wir die ganzen Akteure, die beteiligt sind, nochmal in so ein paar Gruppen packen und genauer angucken, was die jetzt in dieser aktuellen Situation tatsächlich tun.
Also welche Maßnahmen die quasi ergreifen,
meinst du? Genau, also wie die Corona-Situation auf die einzelnen Akteure, die das Internet ausmachen, wirkt.
Also, wie reagieren die drauf? Serverinfrastrukturen müssen natürlich mit hinreichend Serverkapazität auf diese erhöhte Nachfrage reagieren. Da hatten wir den Fall von Microsoft Teams, die mal 2 Stunden unten waren. Es war, wenn ich es recht erinnere, war es der Montagmorgen nach dem Lockdown in Europa. Das heißt, die Leute sind ins Homeoffice gegangen, wollten morgens ihren Computer anmachen. Microsoft Teams hat sogar reagiert, also als Anwendungsdienst, ne, hat gesagt, ihr kriegt unsere Dienste umsonst. Und dann war das natürlich sehr populär, das zu nutzen. Hat man genutzt und auf einmal 2 Stunden war der Dienst unten. Netflix war mal eine Zeit lang unten. Das war zumindest in England mal der Fall. Da ist dann sozusagen eine Ursache auszumachen. Es gibt innerhalb der Netze dann auch, kann es Knappheiten geben, Stauprobleme geben. Da ist es dann eben wiederum wichtig, welche Anwendungsdienste sehr darunter leiden, wo wir sozusagen auch in unserer Nutzung eingeschränkt sind, wirklich erleben, dass da ein Problem besteht oder ob das irgendwie eine Anwendung ist, die hinreichend elastisch ist, tolerant ist gegenüber solchen Qualitätsschwankungen, dass wir es gar nicht merken. Wie reagieren jetzt die einzelnen Akteure?
Ja, warte, dann lass uns doch mal mit den Anwendungsdiensten anfangen. Was machen denn die?
Die müssen natürlich erstmal skalierbar sein. Die müssen gucken, dass sie eine Performance geben den Endnutzern, die passt. Die müssen Strategien finden, wie sie mit der, und das machen die eben auch, über Investitionen in Server oder ähnliches, dass sie mit diesen Nachfragen klarkommen können. Das heißt, sie müssen ihre Serverinfrastrukturen aufbauen. Das können sie selbst machen, können sie zukaufen. Da gibt es verschiedene Modelle. Was man aber sieht, dass viele eben ihre Dienste umsonst bereitstellen, um gewisse Dinge oder Anwendungsdienste, wie jetzt Microsoft Teams, hatte ich schon genannt, das zu ermöglichen.
Okay, dann lass uns doch mal auf die ISPs kommen, auf die Internet Service Provider.
Die versuchen natürlich jetzt auch, man muss sich jetzt vorstellen, vorgelagert die Frage stellen, so kurzfristig nochmal so richtig viel Kapazität nachzuschießen in Übertragungswege, also in Kabel zu investieren, ist nicht so. Ist schwierig, so in Echtzeit zu machen, ne? Auf so einen Schock hin, sozusagen einfach mal doppelt so viel den Hausanschlüssen, den Kunden an Breitbandkapazität zu geben, das ist erstmal nicht umsetzbar. Also kann man über Netzmanagement, intelligentes Netzmanagement, vieles abfedern. Das ist sicherlich eine Option, die man dann machen kann. Was man bei ISPs sieht, und das ist eine ganz spannende Entwicklung, ist, dass man auch sieht, in den USA beispielsweise, auch in der Interaktion mit dem Regulierer dort, dass man versucht, auch sozusagen niedrig, also auf Partizipation Wert zu legen. Dass man sagt, naja, wenn jemand die Rechnung nicht zahlen kann, wird die Leitung nicht gekappt. Man geht hin, dass man Volumenbeschränkungen, die wir ja auch kennen aus monatlichen, ne, Vertragsobergrenzen für Daten, dass man die aufhebt, aussetzt für eine gewisse Zeit. Dass man einfach versucht, auch Zugang zu geben für öffentliche Wi-Fi, also WLAN-Hotspots und sowas. Dass man sagt, Partizipation ist wichtig. Das kriegt man natürlich jetzt so kurzfristig nicht hin, ne, über neue Hausanschlüsse, die man da verlegt. Aber dass man schaut mit gegebener Infrastruktur, dass man da Wege geht, um eben den Leuten Konnektivität zu geben, also Internetzugang bereitzustellen. Das ist eine Sache.
Dann haben wir vielleicht noch eine dritte Gruppe, und zwar die Regulierer. Was machen die denn?
Ich habe gerade das Beispiel für die USA genannt, ne, dass man sich da besonders darum bemüht, Zugang zu sichern und die Zugangsprovider zu animieren, die ISPs, den Kunden Zugang zu gewähren, dass man das auch fördert. In Europa hat man einen Weg eingeschlagen, dass man in Brüssel es für eine gute Idee gehalten hat, die großen Content-Provider, Netflix et al., quasi zu fragen, ob sie denn zu einer gewissen Art von kooperativen Verhalten bereit wären, um die Kapazitäten zu schonen, die Netzauslastung runterzubringen. Und zwar so, dass man natürlich wusste, dass der Anstieg hochgeht. Streaming ist natürlich, Videostreaming ist hochgegangen in der Zeit. Was hat man also gemacht? Man ist hingegangen, hat gefragt, Netflix, wärt ihr vielleicht bereit, für eine gewisse Zeit die Übermittlung eurer Inhalte in der allerhöchsten Qualität auszusetzen? Sodass dadurch, also dass die allerhöchste Qualitätsstufe nicht mehr verfügbar ist bei euch, um Bandweiten zu schonen. Und mittlerweile sind in Europa, also meines Wissens sind das, also Netflix ist das, Amazon Prime ist mitgegangen, also die Streaming-Provider insgesamt, Facebook und Instagram auch mit ihren Videoinhalten, Google und YouTube auch. Das heißt, so versucht man, Traffic runterzubringen. 20-30% ist so die Zielsetzung, war es zumindest. Interessant ist hier natürlich zu sehen, dass diese ganzen Systeme, diese Streaming-Systeme heutzutage, ich versuche es mal einfach zu erklären, haben sozusagen einen adaptiven Mechanismus implementiert, sodass ein Server entscheidet. Es gibt immer eine in der Verbindung zum Endnutzer, der den Inhalt gerade abfragt, dass da eine Kommunikation stattfindet, in dem Sinne, dass erfasst wird, wie die Situation im Netzwerk gerade ist. Also wenn dann eine Stausituation identifiziert wird, wird sozusagen vom Netflix-Server nicht die Version mit der höchsten Auflösung mehr gesendet, sondern die wird ein bisschen runtergefahren.
Ja, was mir auffällt ist, also ich habe zum einen total viele Meetings über Videokonferenzen, zum anderen schiebe ich gerade große Mengen an Daten hin und her, weil ich beispielsweise, nehmen wir jetzt gerade irgendwie einen Podcast auf, ich habe eine ganze Menge Versionen von, was wir besprochen haben, was ich mit Christoph besprochen habe, was alles in irgendwie WAV-Files da liegt, was ich auf die Dropbox hochschieben muss. Und ich merke immer wieder, dass mein Upload viel zu gering ist für eigentlich die Volumen, die ich in der letzten Zeit von zu Hause aus schieben muss. Und da fällt mir immer wieder negativ auf, dass diese ganzen Verträge, die wir in Deutschland haben, halt total asymmetrisch sind. Also dass ich eine ganze Menge Download kriege, damit ich wunderbar irgendwie Netflix in 4 oder 8K konsumieren kann. Aber das, was ich tatsächlich produziere und was ich an Daten habe und was ich an Daten hin und her schiebe, ich total langsam nur ins Netz geschoben bekomme.
Das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr gute Beschreibung des Status Quo. Das ist richtig. Also die meisten privaten Hausanschlüsse sind so dimensioniert, ne, dass man eine Asymmetrie hat zwischen Downstream, was man aus dem Netz bekommen kann, das ist recht hoch, und das, was man reinschicken kann, Upstream, das ist dann vergleichsweise gering.
Und ich habe das nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wie man auf die Idee gekommen ist, das so asymmetrisch zu machen. Ich glaube, diese Idee kommt aus so einem Entertainment-Gedanken, dass Leute nur zu Hause sitzen und sich berieseln lassen von dem, was irgendwie aus der Kiste kommt. Aber dass irgendjemand mal tatsächlich selber Daten hat, scheint da irgendwie nicht so ein großes Thema zu sein. Und gleichzeitig habe ich irgendwie ein Handy, was in 4K Videos aufnehmen kann und was dann diese Videos irgendwie in der Cloud speichern möchte. und wenn ich das ein bisschen mache, mal eine halbe Stunde Video aufnehme, dann ist erstmal mein Upstream im Eimer und ich muss mir irgendwie eine halbe Stunde hinsetzen und gucken, dass ich diese ganzen Daten irgendwie gebackupt kriege.
Also erstmal gefällt mir, dass du da durchaus emotional drüber sprichst. Das heißt, du bist tatsächlich betroffen.
Total. Ja, gerade die letzten 5 Wochen. Ich sitze jetzt seit 5 Wochen zu Hause und ich habe wirklich jeden Tag Probleme mit meinem Upstream.
Ja, jetzt, also lass uns das vielleicht ausgliedern in zwei Teile, vielleicht so grob erklären, warum das so ist und warum das jetzt vielleicht auch ein Problem sein könnte. Also für dich ist es ja eher so ein dauerhaftes Problem. Wenn man jetzt sich sozusagen diese Traffic Reports anguckt, die es so gibt, also das sind beispielsweise von Cisco gibt es immer einen, da machen die sozusagen eine Übersicht der Verkehrsflüsse im Internet, was wird so genutzt und wie viel Prozent des globalen Traffics ist das? Und auch, wie verhält sich das? Also, was für ein Wachstum gibt es da pro Jahr? Und da sieht man schon, dass vieles ist so ein Konsumenteninternet, was stark dominiert ist von Entertainment, stark von Video. Und vieles ist nicht bidirektional, sondern ist sozusagen das unidirektionale, beispielsweise Streaming von Netflix oder sowas. Also, das ist dann schon so, dass es weite Teile der Gesamtnutzung ausmacht. Das heißt, wenn das auch so viel Traffic verursacht, dann sieht man eben, dass in diesen Formen des Konsums, nenne ich es mal, da geht relativ wenig ins Netz rein, weil man letztlich nur quasi eine Anfrage macht, was man sehen will.
Ja, geschenkt. Aber es ist ja so, dass ich, selbstverständlich ist es bei mir so, dass ich wahrscheinlich mehr downloade, als ich uploade. Aber wenn ich größere Dateien habe, die ich hochschicken muss, weil ich die jemandem zur Verfügung stellen muss, weil ich die irgendwie in mein Backup packen möchte, dann will ich halt nicht eine halbe Stunde darauf warten, dass diese Aktivität ausgeführt ist. Das heißt ja nicht, dass ich diesen symmetrischen Vertrag die ganze Zeit voll ausnutze, aber ich brauche halt, wenn ich Daten habe, die ich hochschicke, brauche ich halt mehr Leitung als das, was ich da zur Verfügung habe.
Genau, also so wenn der Endnutzer quasi nicht nur, sagen wir mal, als Konsument fungiert, sondern sowas wie ein Prosumer ist, ne? Ein Produzent und Konsument, dann mag sowas mit Sicherheit Sinn ergeben.
Und das sind ja momentan fast alle, wenn wir davon ausgehen, dass jeder Wissensarbeiter in der aktuellen Situation im Homeoffice sitzt und dann auf einem Vertrag sitzt, wo ich nicht in der Lage bin, irgendwie jemandem mal vernünftig Daten rüber zu schicken.
Richtig. Und genau, also wenn wir jetzt eine Videokonferenz machen, dann haben wir sogar relativ symmetrische Datenströme, ne, in der Situation. Wenn wir jetzt aber einfach mal große Dateien, Datensets oder sagen wir mal Mediendateien, jetzt den Podcast übermitteln, dann ist es völlig korrekte Diagnose. Die Frage ist halt, wie tolerant ist man für sowas und wo ist, nennen wir es mal, sind Zahlungsbereitschaften in der normalen Situation, also vor Corona? Und was ändert sich jetzt? Und jetzt gibt es ja schon erste Studien, habe ich erst neulich gelesen, ich glaube in Bayern wurde eine Studie gemacht, die wurde auch tatsächlich dort durchgeführt, wo man festgestellt hat, wo Leute im Homeoffice schon signalisiert hatten, dass sie eigentlich viele Elemente da ganz gut fänden und sich durchaus vorstellen könnten, das dauerhaft so ein bisschen, also nicht auf 100%, aber doch zu übernehmen. Das heißt, die Frage ist natürlich bei all diesen Beurteilungen der Corona-Situation und der Nutzungssituation jetzt in der Krise, was davon ist transitorisch und was ist tatsächlich dauerhaft?
Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, weil also diese Frage, wir haben jetzt eine Situation, die ist komplett anders, als was wir vorher hatten. Und dann kommt immer wieder die Frage, was davon bleibt? Was davon von dem, was wir jetzt tun, wird sich dann auf späteres Verhalten auswirken? Und wenn man sich so Innovationstheorie anguckt, dann gibt es einen ganz interessanten Punkt, der dazu ganz gut passt, dass nämlich Innovationen sich dann in sozialen Gruppen verteilen, wenn sie zum einen beobachtet werden können und zum anderen ausprobiert werden können. Und jetzt hat man irgendwie beides. Meine Bekannten machen bestimmte Sachen und dadurch kann ich sehen, die tun das. Und ich selber bin jetzt in einer Situation, wo ich die Digitalität, das Digitale, wie auch immer, auf eine Art und Weise nutzen muss, wie das vorher vielleicht nicht der Fall war. Und alleine durch das Testen, dass ich herausfinde, was funktioniert für mich, kann es sein, dass ich bestimmte Aspekte davon für total interessant halte, für total relevant und sage, ja, das will ich später wieder machen. Und Homeoffice, glaube ich, ist Homeoffice ist ein Riesenbegriff, aber quasi zu verstehen, welche Teile meiner beruflichen Tätigkeit kann ich tatsächlich losgelöst von der Arbeitssituation in meinem Büro erarbeiten, ist jetzt auf einmal etwas, was auf den Prüfstand kommt, wo die Leute sehen, ah, das funktioniert ein bisschen schwieriger, das funktioniert ganz gut und wo es mit Sicherheit danach Effekte darauf geben wird, was das für deren Arbeitsrealität bedeutet.
Stimme ich absolut zu. Man sieht jetzt eben, man experimentiert mit Dingen, die man sonst nicht auch aus der gegebenen Konstellation und einer gewissen Art von Pfadabhängigkeit, so, ne, von der Konstellation vielleicht auch gar nicht unternommen hätte.
Das ist vielleicht in diesem Moment noch wichtig zu erwähnen. Volker ist nicht in Berlin, sondern gerade bei seinen Schwiegereltern im Schwarzwald. Irgendwer in der Familie muss Mediziner sein, denn Volker sitzt, und das kann ich in dem Video, das wir parallel offen haben, ganz gut sehen, neben einer etwas angsteinflößenden Ultraschallmaschine. Und das gibt unserem Gespräch irgendwie eine ganz eigene Dynamik.
Ja, und neben mir steht ein Ultraschallgerät, Sascha. Und trotzdem funktioniert's. Das ist richtig. Die Frage ist, das ist genau der Punkt, wie experimentiert man? Wie stark sind diese Experimente letztlich dann auch verändernd in der längeren Frist, sage ich mal, partiell, vollständig, wie auch immer. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus. Also was wir jetzt generell schon sehen, ist, dass sich jetzt natürlich, wenn wir jetzt diese Nutzungsänderungen uns angucken, also wenn wir sozusagen Internet, also Datenverkehr uns angucken, sehen wir jetzt schon, sieht man langsam so Plateaus, ne, weil sich das Work from Home hat sich so eingependelt jetzt bei den Leuten. Das ist schon mal interessant. Jetzt könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, wenn es jetzt so gegeben, dass jetzt alle, die zu Hause arbeiten müssen, schon zu Hause arbeiten, nach einer Aufhebung von Restriktionen, die wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren können, dass das Plateau sich wieder ein bisschen nach unten bewegen wird. Ne? Das heißt, wahrscheinlich wird es ja nicht einen vollständigen Wechsel zum Homeoffice jetzt bedingen. Aber es ist schon klar, Innovation ist oft getriggert von extremen Situationen. Das denke ich, es ist schon so. Und dann wäre natürlich die nächste Frage, wie reagieren dort dann auch auf solche Änderungen dann die entsprechenden Akteure in diesem Ökosystem? Das ist auch klar. Da müsste man ganz andere, auch regulatorisch beispielsweise.
Christoph leitet ja am DGIX eine Abteilung, die sich mit Forschung beschäftigt. Er ist außerdem am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken affiliiert und deswegen möchte ich von ihm wissen, was er wissenschaftlich aus der aktuellen Situation macht und welche Fragen er sich in der Hinsicht stellt.
Ja, du hattest vorhin die Detektivarbeit angesprochen. In der Tat ist es manchmal ein bisschen Detektivarbeit, mein armes Team. Die Researcher, die gucken da tatsächlich in diese ganzen Daten und oft hilft es einfach, wenn man sich die Daten einfach plottet, weil so versteht man sie. Und da schauen die mittlerweile wahrscheinlich wöchentlich auf hunderte von verschiedenen Plots, die verschiedene Aggregationen und Klassifikationen von Datenverkehr an verschiedenen Standorten und so einfach erzeugen. Und die muss ja dann jemand bewerten und muss sich halt überlegen, was ist spannend und muss halt versuchen, irgendwie ihr Weltverständnis, also was verstehe ich von der Welt, und ich sehe irgendeinen Anstieg in dem Verkehr oder ich sehe auf einmal einen Abfall, und mit was kann ich das gedanklich korrelieren, so dass da irgendwie eine spannende Erkenntnis drin steckt. Also es ist in der Tat oft Detektivarbeit.
Und habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, dass mit Wissenschaftlern aus anderen Disziplinen, die, sag mal, du hast vorhin dieses schöne Bild gehabt, dass du gesagt hast, eigentlich ist der Internet-Traffic, den ihr seht, ein Spiegel dessen, was die Gesellschaft gerade tut. Und dass man mal jemanden draufwirft auf die Daten und gucken lässt, der stärker einen sozialwissenschaftlichen oder gesellschaftswissenschaftlichen Blick hat?
Ja, also vereinzelt. Leider ist das Interdisziplinäre an der Stelle gar nicht ganz so stark ausgeprägt. Ich habe tatsächlich mal 2-3 Versuche unternommen mit verschiedenen, ich kann die Fakultäten jetzt nicht nennen, von verschiedenen Unis in der Tat, irgendwie so aus Outreach zu machen. Also die haben Paper zum Thema Internet geschrieben, aber aus soziologischer, aus verschiedenen Blickwinkeln, sozialen Blickwinkeln manchmal. Und ich habe die dann gelesen und habe gesagt, naja, da haben wir Daten für und das hat auch schon mal jemand technisch untersucht. Wäre das denn nicht toll? Leider hat das nicht zu fruchtbaren Ergebnissen geführt. Aber falls das jemand hört, der das interessiert, ich bin an so interdisziplinären, fachübergreifenden Austausch natürlich sehr interessiert.
Ich kann mir das super spannend vorstellen, wie so eine ethnografische Studie, dass man wirklich anguckt, was tut diese Gesellschaft eigentlich gerade, man beschreibt es über die Datenflüsse. Also ich glaube, da ist viel drin, wenn man da mal genauer reingucken könnte. Das war die dritte Folge Weizenbaum im Homeoffice. Ich habe versucht zu verstehen, was die Corona-Krise für unsere Netzinfrastruktur bedeutet, und ich bin erstmal beruhigt, dass die Netze mit dem Stresstest zurechtzukommen scheinen. Was die Hausanschlüsse angeht, rächt sich jetzt natürlich der Umstand, dass wir mit dem Netzausbau in Deutschland sagen wir mal freundlich, nicht ganz so schnell vorangekommen sind wie andere Länder. Anekdotisch, ich renoviere gerade ein Haus in Berlin, die Deutsche Telekom bietet dort maximal 6 Mbit an, auf ihrem alten Klingeldraht. Damit kommt man natürlich im Homeoffice nicht besonders weit. Was ich wirklich interessant fand heute, war, wie Christoph aus den Netzwerkdaten lesen kann, was die Gesellschaft als Ganzes tut und wie er wiederum versucht zu interpretieren, was das im Verhalten heißt. Wo sonst hat man schon mal die Möglichkeit, eine ganze Gesellschaft zu beobachten? Ich möchte mich ganz herzlich bei Volker Stocker und Christoph Dietzel bedanken für die Zeit, die sie mir geschenkt haben und die Mühe, die sie investiert haben, um in ihre jeweiligen Homeoffice ein Mikrofon zu bekommen. Mein Dank auch an Philipp vom Weizenbaum, der hinter den Kulissen schon die Fäden für die nächsten Folgen zieht.